im Grunde genommen Reprocessing beschreibt, da passiert ein innerer Bewältigungsprozess, der dann auch mit entlastenden Emotionen einhergeht, wo sich eine Angst oder eine Wut oder eine Scham irgendwann wandeln kann zu dieser Erfahrung, ich habe das überlebt.
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Krapon, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken. Heute werden wir für euch mit Christina Hahnenberg über Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy, kurz IRRT, in der Traumatherapie sprechen. Und wie immer wollen wir natürlich wissen, was das in einer Traumatherapie genau bedeutet, was man in der Traumatherapie allgemein tun müsste und wie diese Methode denn inzwischen anerkannt ist, wie sie wissenschaftlich dargestellt wird. Also wir wollen alles rund um die IRRT erfahren. Und dafür freue ich mich, dass Frau Hahnenberg heute Zeit für uns hat. Frau Hahnenberg, wollen Sie sich kurz mal vorstellen für uns?
Ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Christina Hahnenberg und ich bin psychologische Psychotherapeutin und bin vom Schwerpunkt her tiefenpsychologisch fundiert und habe eben die Zusatzqualifikation für die IRRT.
Okay, das ist jetzt erstmal natürlich ein Begriff, der uns allen wahrscheinlich oder vielleicht den einen oder anderen was sagt, die mit Traumatherapie zu tun haben. Vielleicht können wir einfach ganz kurz mal anfangen mit der Traumatherapie. Also was würde man sich darunter vorstellen unter Traumatherapie? Vielleicht auch kurz die Patienten mal benennen, die wir da sehen würden. Und damit wir dann den Schritt machen, was macht denn jetzt genau diese Therapiemethode? Also vielleicht erstmal einen allgemeinen kurzen Einblick.
Ja, gerne. Ich denke, dass Traumatherapie im Allgemeinen aus drei wesentlichen Bestandteilen zusammengesetzt ist. Zum einen ist die Stabilisierung häufig ein wesentlicher Faktor, wo es erstmal darum geht, für sich selber Ressourcen wiederzufinden, irgendwie ja sich gut regulieren zu können, wenn heftige oder oft auch plötzlich auftretende emotionale Zustände oder Wiedererinnerungen an traumatische oder schwerwiegende belastende Ereignisse auftreten. Genau, dann der Teil Konfrontation, wo ich die IRRT vom Wesen her in diese Phase der Therapie einordnen würde. Und zum Schluss ist es oft dann ein ja Integrieren in die eigene Biografie und auch ein Neubeginn vom Leben, wie man es entweder davor kannte oder auch eine Qualität, die man davor so vielleicht eben nicht gekannt hat. Natürlich abhängig davon, ob es jetzt ein einzelnes traumatisches Ereignis war, das man erlebt hat und das unzureichend verarbeitet wurde, oder ob es manchmal eher anhaltende, schwerwiegende Erfahrungen sind, die ihre Spuren hinterlassen oder häufig Ohnmachts- und Hilflosigkeitsschemata in uns aufbauen.
Also heißt die Traumapatienten müssten jetzt schon mal wissen, dass sie ein Trauma haben natürlich und kommen dann in die Therapie und dann würde man ihnen verschiedene Therapieformen vorstellen können, unter anderem eben die IRRT. Wir können ja nachher nochmal auf andere Therapieformen kurz abheben, aber ich würde jetzt dann sagen, was macht denn jetzt die IRRT? Gerade zum Thema Konfrontation, weil das macht ja vielen therapeutischen Teilnehmerinnen oder so auch Angst. Also PatientInnen haben ja dann auch Sorge, oh Gott, wenn ich dann konfrontiert werde mit dem schlimm Erlebten, dann muss ich vielleicht schlimme Dinge tun oder wiedererleben. Vielleicht können wir das ja gleich mal anhand der IRRT erklären.
Ja, gerne. Also ich glaube, dass Angst ohnehin eins der bedeutendsten Gefühle ist in Bezug auf Traumata, weil die ja vom Wesen her eine lebensbedrohliche Situation sind, in der man extreme Angst, Hilflosigkeit und Überforderung erlebt. Und ich manchmal ein wenig entlastend finde, mir vorzustellen, dass ohnehin eins der Symptome, jetzt beispielsweise der posttraumatischen Belastungsstörung, eben das Wiedererleben darstellt und man ohnehin durch Trigger oder auslösende Situationen, die oft im Rahmen der Psychotherapie überhaupt dann erst auch identifiziert und erkannt werden, wieder erinnert wird an dieses belastende Ereignis. Also irgendeine Form von Wiedererleben ohnehin stattfindet, die aber belastend ist und nicht begleitet ist innerhalb der Psychotherapie.
Also unkontrolliert sozusagen, weil es überflutet einen die Erinnerung oder die triggern einen bestimmte Dinge, sodass ich unkontrolliert diese Angstsituation wiedererlebe. Okay.
Genau, ja. Und dadurch oft eben auch so eine starke innere Anspannung, was so im Fachjargon mit Hyperarousal bezeichnet wird, vorhanden ist. und dann eben häufig auch Vermeidung stattfindet, die Sie gerade beschrieben hatten, oder wo es dann im Grunde darum geht, da auch als Therapeut ermutigend hinzuzutreten, eben ein kontrolliertes Wiedererleben mit einer Bewältigungserfahrung innerhalb der Therapie zu machen.
Mhm. Ja. Okay, also werde ich da, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Patientin, werde ich zumindest geschützt und gestützt in dem Moment des Wiedererlebens, stelle ich mir das so vor.
Ja, definitiv, okay. Ja. Mhm. Und wo eben generell wichtig ist, dass es eingebettet ist in eine laufende Psychotherapie, wo ein gewisses Vertrauen zwischen Therapeut und Patient schon entstanden ist und der Patient sich überhaupt vorstellen kann, da genug getragen und gehalten zu sein, um eben in dieses kontrollierte Wiedererleben dann eintreten zu können.
Ja, vielleicht auch nochmal eine wichtige Information für PatientInnen, die zuhören, zu wissen, ich komme da nicht zur Tür rein, da sage ich meinen Namen und 2 Minuten später geht's los, sondern dass man sich eben erstmal in eine vertrauensvolle Beziehung hineinarbeitet und dann arbeitet man an den Dingen. Das finde ich auch nochmal wichtig, ja.
Ja, definitiv. Und es wird auch immer gemeinsam im Prozess besprochen, wann ist der richtige Zeitpunkt, sind eben genügend Stabilisierungsstrategien schon vorhanden, um dann auch im Nachgang selber eben nach diesem Konfrontieren und sich damit beschäftigen, sich wieder regulieren zu können, das eben wirklich gut eingebettet sein muss in einen laufenden Therapieprozess, der dann ja eben auch weitergeht und wo es nachbesprochen wird oder man tatsächlich nochmal auch weiter behandeln kann.
Und okay, und jetzt bin ich natürlich total neugierig, wie dann jetzt IRT, also was heißt das sozusagen, diese Abkürzungen, was bedeutet das im, wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Ich bin immer so ein bisschen pragmatisch, ich will mir das immer vorstellen können.
Ja, und ich mag dieses Verfahren auch deshalb so gerne, weil es einfach sehr anschaulich oder sehr greifbar ist. Genau, der erste Teil, das I, Imagery, bedeutet im Grunde, dass es eben in der Imagination stattfindet und wir mit inneren Bildern arbeiten. Und das Reprocessing beschreibt, dass eben diese inneren Bilder in eine Art von Neuprozessierung kommen, indem eben aus zum Beispiel inneren Hilflosigkeitsschemata oder Opferbildern dann Bewältigungsbilder erstellt werden. Und dass eben dadurch diese inneren Schemata sich auflösen können und das im Grunde genommen Reprocessing beschreibt, da passiert ein innerer Bewältigungsprozess, der dann auch mit entlastenden Emotionen einhergeht, wo sich eine Angst oder eine Wut oder eine Scham irgendwann wandeln kann zu dieser Erfahrung, ich habe das überlebt und bin im Grunde genommen als Sieger und eben nicht als Opfer hervorgegangen aus welche auch immer schweren Umständen mir widerfahren sind.
Mhm. Ja. Wir haben ja auch Traumapatienten aus verschiedenen traumatischen Ereignissen. Es gibt natürlich die aus der Biografie, wo irgendwie schlimme Dinge passiert sind in der Familie, Missbrauch oder irgendwas in der Art oder Gewalt. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel in ihrem Beruf solche Militär oder so, das haben wir ja auch durchaus, Leute, die berufliche Themen hatten. Und wenn ich mir jetzt so mal ein Beispiel einfach nehmen würde und sage, es kommt jemand aus einem Soldateneinsatz von der Bundeswehr oder von mir aus dem anderen oder Polizei oder so und der wäre jetzt in Therapie und der hat jetzt ein schlimmes Erlebnis. Wie würde der jetzt dann, könnten wir das irgendwie ein bisschen sich vorstellen? Also was ich da vielleicht irgendwas mitbekommen, einen Anschlag, wo sein Leben in Gefahr war und die Bilder drängen sich auf, hat Albträume davon, vermeidet bestimmte Situationen, in denen sowas eben irgendwie ihn erinnert. Und wie würde jetzt man solche Bilder kreieren? Wie würde man das machen? Vielleicht kann man da mal so ein Beispiel machen.
Ja, genau. Also der Prozess im Generellen verläuft in 3 Phasen. Die erste Phase ist im Grunde genommen das kontrollierte Wiedererleben, was dann begleitet ist, wo es im Grunde genommen darum geht, in der Gegenwart, in der Vorstellung die Szene tatsächlich nochmal zu beschreiben, so wie die war und als ob man die im Hier und Jetzt gerade wieder erleben würde. Ich finde ganz schön, dass generell dieser Prozess mit der Aufspaltung in damaliges und heutiges Ich arbeitet. Man sozusagen das damalige Ich eben das Ich oder das innere Bild des Ichs ist, was damals das Trauma erlebt hat und in der Situation war und noch nicht die Erfahrung gemacht hat, ich habe das überlebt und die Kompetenz des heutigen Ichs hat. Und dann eben, wenn es einen Täter gibt, beispielsweise jetzt, wenn es ein Polizist ist, der irgendwie in einen Überfall oder in einen tätlichen Angriff verwickelt war, da konkret auch eine Täterperson wäre, die man eben einbezieht. Mhm. Und dann wäre es so, dass in dieser ersten Phase dann eben in der Gegenwart der Kontakt zwischen dem damaligen Ich und dem Täter nochmal beschrieben wird, wie der war. Und da der Therapeut immer den Belastungsgrad erfragt, um sozusagen rauszufinden, wo der Höhepunkt der Belastung in der Szene ist. Mhm. Nachdem dann die erste Szene abgeschlossen ist oder man merkt, okay, jetzt kommt das Ereignis langsam zu einem Endpunkt, springt man nochmal zurück an den Anfang und lässt den Patienten eben genau diese Szene nochmal in der Gegenwart so lange erzählen, bis es an diesen Höhepunkt gelangt. Und von da an geht dann eben die Phase 2 los, die mit Täterentmachtung betitelt ist und wo dann in diesen Höhepunkt das heutige Ich als kompetentere Version des damaligen hinzukommt und dann eben der Therapeut tatsächlich nur noch mit dem heutigen Ich im Kontakt steht und das eben ermutigt, den Täter zu konfrontieren, ihn fragt, was möchten Sie jetzt mit dem Täter machen oder mit ihn fragen, mit ihm tun, so lange, bis eben der Prozess weiterläuft, dass das heutige Ich den Täter entmachtet hat. Häufig sind da Anzeichen der Entmachtung, dass dieser Täter irgendwie ängstlich wirkt oder auch faktisch seine Größe schrumpft. Manchmal liegt er am Boden oder kann sich nicht mehr bewegen oder empfindet sogar selbst irgendwie Scham und entschuldigt sich für das, was er da tut. Und da ist sehr wichtig, in dieser Phase wirklich auch als Therapeut so viel dran zu bleiben und Energie reinzugeben, dass der Patient sich ermutigt fühlt, diesen Täter zu überwältigen und den tatsächlich dann eben zu stellen oder zu entmachten. Mhm. Genau, und wenn diese Phase durchgelaufen ist, dann wendet sich das heutige Ich nochmal dem damaligen zu, was meistens die Szene der Entmachtung aus irgendeiner Position mitverfolgt hat und wo es dann viel drum geht, eben den damaligen traumatisierten Anteil zu versorgen, dem nochmal Aufmerksamkeit zu widmen oder dem manchmal eben ein Gefühl zurückzugeben, der Täter hat keine Macht mehr über dich und du wirst weiterleben, es geht hier gut aus. Mhm. Genau. Und danach ist dieser Prozess dann erstmal zumindest auf der bildlichen Ebene abgeschlossen. Mhm.
Das ist ja bei den anderen Varianten der Traumatherapien in der Regel auch so, dass man versucht, diese kognitive Ebene eben mit dem echten Erleben nochmal zu verbinden und das dann nochmal wie neu einzusortieren sozusagen. Könnten Sie nochmal was zu anderen Traumatherapien, nur so im Vergleich, dass wir es mal erwähnt haben, vielleicht sagen, was da noch so gibt, was nicht ganz so arbeitet, aber vielleicht eine ähnliche Idee hat?
Genau, da gibt's verschiedene andere traumatherapeutische Verfahren, die auch von Wirksamkeitsstudien ähnlich gute Effekte zeigen und die tatsächlich an verschiedensten Punkten ansetzen. Ich glaube, die bekannteste Methodik ist EMDR, wo viel eben mit Augenbewegungen tatsächlich auf hirnphysiologischer Ebene eine Verarbeitung angeregt wird, während man eben wieder erzählt oder nochmal durch die Situation durchgeht und wo da tatsächlich im Gehirn einfach nochmal ein Einsortieren von Erfahrungen und Gedächtnisinhalten bewirkt wird, die davor abgespalten waren oder nicht in der Weise bewusst erinnert und gedacht werden können. Es gibt schematherapeutische Methoden, mit Traumata zu arbeiten. Das katatyme Bilderleben ist da auch eine Methodik. Und ich glaube, allen ist gemein, dass es darum geht, sich wirklich eben nochmal zu konfrontieren, gerade mit den emotionalen Zuständen, die vorerst unverbunden sind oder in diesem schockierten, traumatisierten Zustand verbleiben. Mhm. Ich habe den Eindruck, der Unterschied zur IRRT ist, dass gerade im Vergleich zu vielleicht Schematherapie oder anderen Methoden der Therapeut sehr viel weniger Inhaltliches vorgibt, beziehungsweise eigentlich gar nichts Inhaltliches vorgibt und alles auch aus der Haltung der Selbstheilungskraft des Patienten entsteht. Und der Therapeut sich wirklich nur als Prozessbegleiter versteht, die richtigen Fragen zu stellen, verschiedenste Interventionen sozusagen zu begleiten und den Prozess zu führen. Aber im Grunde alle Bilder, die sich entwickeln, alle Interaktionen, die entstehen, auch wie diese Entmachtung letztlich stattfindet oder wie derjenige dann sich selbst versorgt in der Abschlussszene, völlig frei und in Eigenregie des Patienten passieren. Und ich glaube, dadurch gibt's eben noch mal mehr so ein inneres Erleben von, ich habe aus eigener Kraft dieses schlimme Ereignis bewältigt.
Mhm. Dabei wäre mir allerdings schon wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, weil ich das jetzt am Anfang ja auch so verstanden habe, es gibt schon ein Reprocessing, was auch begleitet wird, ne, so professionell, weil was ich immer schwierig finde, ist, wenn Menschen sich an Traumatherapie heranwagen, die davon eben keine Ahnung haben und dann sagen, Hauptsache wiedererleben, ne, dann ist ja alles super, weil der macht dann halt so alles nochmal durch und dann, wenn das oft genug durchlebt hat, dann wird es schon auch emotional irgendwie wieder gut. Und das ist natürlich eigentlich nicht so. Das wäre mir jetzt nochmal wichtig, dass Sie das nochmal erklären, weil dieses Reprocessing hat ja schon einen, naja, professionell geführten Ansatz, oder?
Definitiv. Und das auch bedeutsam ist, da wirklich eben eine Zusatzqualifikation zu machen, die mit verschiedensten Theorieseminaren und Selbsterfahrung und Supervision von eben ersten eigenen Fällen, die man behandelt, gespickt ist, wo es jetzt schwierig wäre, einfach mal so drauf loszubehandeln.
Genau.
Ja, ja, das definitiv. Und ich schon auch sagen würde, dass gerade dieser Teil Rescripting, also diese Umschreibung von diesen Opferbildern oder inneren belastenden Bildern, tatsächlich häufig auch mit Schwierigkeiten und Problemen sich im Prozess darstellt, wenn es doch irgendwie Überzeugungen gibt, ich habe nicht die Kraft oder ich kann mich niemals trauen, diesem Täter irgendwie was entgegenzusetzen. Und wir dann natürlich in der Ausbildung lernen, mit umzugehen oder den Prozess dann so zu steuern, dass es doch möglich wird, diesen Täter zu entmachten.
Das stelle ich mir auch schwer vor, weil ich kenne das auch aus der Therapie, dass dann eben Patienten sagen, ja, aber das kann ich nicht. Ne? Der ist so übermächtig oder das war so ein übermächtiges Erlebnis oder das waren eben so viele Täter. Oder ich war so klein und so schwach und heute fühle ich mich dem aber auch nicht gewachsen. Das ist ja schon schwierig, wie man dann damit umgeht. Vielleicht könnt ihr dazu ja nochmal was sagen.
Ja, also ich glaube, da ist die Methode sehr anwenderfreundlich in dem Sinne, dass die auch immer noch weiterentwickelt wird und man die verschiedenen Bestandteile auch unabhängig voneinander, zum Beispiel eben diese letzte dritte Phase als eine Art innere Kindarbeit oder Begegnung mit sich selbst, unabhängig von jetzt einer Traumaaufarbeitung nutzen kann. Und die insofern vielfältig einsetzbar ist, dass die sich eben auch eignet, Schemata, die mit Selbsthass oder Ohnmacht oder Hilflosigkeit im Zusammenhang mit Ängsten oder Depressionen nutzbar ist. Und da häufig wertvoll ist, bevor man sich vielleicht an so einer Entmachtung nähert, erstmal zu schauen, ist denn der heutige Patient, der mir gegenüber sitzt, überhaupt davon überzeugt, jetzt die Kraft zu haben, dem Täter begegnen zu können? Oder gibt es einfach immer noch auch so ein großes Ohnmachtserleben, dass erstmal wichtig wäre, dass er im Kontakt mit sich selbst da mehr Vertrauen fasst, dass doch Kraft in ihm liegt? Oder
das ist ein wichtiger Punkt, ne? Das ist genau das, dass man eben nicht einfach drauf lostherapiert, ohne den Patienten so richtig zu kennen, sondern, wenn ich es richtig verstehe, ja, schaut, ist er überhaupt schon so erwachsen und reif, dass er sein eigenes Ich heute, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, überhaupt in der Lage sieht, Dinge zu bewältigen und daran zu arbeiten. Und wenn das erstmal erfolgt ist, dann die Traumatherapie zu beginnen.
Genau.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also die Traumatherapie geht nicht immer und automatisch. Man muss praktisch Vorarbeit geleistet haben oder irgendwie einen Zustand erreicht haben, in dem das überhaupt erst möglich wäre.
Definitiv. Mhm. Und das natürlich auch von den äußeren Faktoren, die im Leben des Patienten gerade stattfinden, abhängig. Wenn jetzt jemand weiterhin in einer andauernden Belastungssituation ist oder es tatsächlich auch faktisch zu einem Täter noch Kontakt gibt oder irgendwelche Gerichtsverfahren laufen, dann wäre es auf jeden Fall kontraindiziert, da mit einer Traumatherapie wie um die Ecke zu kommen und jemanden möglicherweise vollkommen zu destabilisieren.
Ja, okay, verstehe. Gut, also da gibt's ja jetzt die Technik des, wenn ich es verstanden habe, dieses Wiedererzählens und des nochmal Erlebens und das wird begleitet. Aber gibt's da noch andere Techniken mit denen? Also schreibt der Patient selbst was auf oder wird er irgendwie, nimmt er sich auf, wird er aufgenommen? Gibt's da irgendwas, was in der Therapieform noch gemacht wird?
Genau, also es ist Standard, dass ein Audio mitläuft. Ich handhabe es immer gerne so, dass ich meine Patienten frage, ob die eine Diktierfunktion im Handy mitbringen und sich eben eine Tonspur mit aufzeichnen. Manchmal finde ich es auch sehr hilfreich, ein Video mitlaufen zu lassen, wo tatsächlich dann nochmal anders auch Körperreaktionen oder Emotionen sich abbilden. Und dann ist es so, dass der Patient nach der Sitzung dann auch einen Protokollbogen mitbekommt. Und wenn es möglich ist, manchmal macht man es auch auch im Verlauf der Psychotherapie gemeinsam in den Sitzungen nach eben dieser Exposition, dass der Patient sich tatsächlich seine Audiospur nochmal anhört oder man gemeinsam gewisse Teile nochmal herausgreift und eben bedeutsam ist, sich tatsächlich im Nachgang da auch nochmal mit auseinanderzusetzen und so ein bisschen eine Art Gewöhnung an diese Szene und eben auch dieses Bewältigungsbild zu erzielen, dass es sich innerlich festigt und man da einfach nochmal und nochmal dran erinnert wird, es ist mir gelungen, dieser Täter ist entmachtet.
Mhm. Ja. Ja, gutes Stichwort, jetzt haben wir immer von Tätern oder Täterinnen oder so gesprochen. Was ist denn, wenn das jetzt aber meinetwegen eine Naturkatastrophe war, die über einen gekommen ist oder irgendwie ein Unglück, wo keine konkreten Personen über mich gekommen sind als sozusagen Gewalttat. Mhm. Wie würde man das dann machen?
Also dann gibt es verschiedene Optionen und das mag ich irgendwie sehr gerne an der Imagination, weil die ja einfach so frei ist und im Grunde genommen keine Grenzen hat, auch der Fantasie oder dessen, was der Patient entwickelt. Klassischerweise würde man es dann meistens so handhaben, dass man eben diese Phase 2 der Täterentmachtung entfallen lässt, weil kein Täter da ist, den es zu entmachten gäbe, sondern würde eben schauen, dass man es im zweiten Wiedererzählen vom Anfang dann einfach so macht, dass eben das heutige Ich hinzutritt und direkt übergeht in eine Beruhigung oder Tröstung des damaligen Ichs, das eben sich vielleicht dann von einer Flut oder irgendeinem Sturm oder einer Naturkatastrophe so beängstigt und hilflos fühlt, dass es da Unterstützung braucht und oft eben dann auf eine ähnliche Weise eine Form von auch irgendwie aufgefangen werden oder doch wieder Zuspruch erfahren und zu sich zurückkehren möglich wird.
Mhm. Ja. Okay. Wir sprechen jetzt immer von Bildern und auch von Fantasie und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Patient, so kenne ich es auch manchmal, dass die dann sagen, also ich habe da gar kein Bild. Da kommt bei mir nichts. Ich habe da irgendwie, also ich weiß, was mir passiert ist und kann darüber nachdenken, aber so ein richtiges Bild davon, das kriege ich irgendwie nicht. Machen wir dann.
Ja, finde ich ganz spannend, dass Sie es sagen, weil das tatsächlich oft eine der Hauptängste der Patienten ist. Da kommen keine Bilder, irgendwie kann ich das alles nicht. Und es da oft dann auch im Vorfeld drum geht, ein Stück weit die Angst zu nehmen oder die Sorge zu nehmen, weil es mir zumindest selten begegnet ist, dass wirklich gar kein Bild entstehen konnte. Wenn es tatsächlich doch mal der Fall wäre oder man wirklich feststellt, diese Methodik eignet sich für diesen Patienten nicht, dann ist es aber auch in dem Sinne kein Problem, weil es ja tatsächlich andere Methodiken gäbe, ein Trauma zu behandeln oder man dann tatsächlich eben einfach sagt, da liegt keine Indikation für IRRT vor.
Mhm. Ja. Okay, also kann nichts passieren sozusagen.
Genau, im Grunde kann man nichts falsch machen.
Gut, sehr schön. Die Methode, ist es eine sogenannte anerkannte Methode? Also ist das, wenn ich jetzt zur Krankenkasse gehe als Patient oder Patientin, kriege ich das bezahlt, wenn ich sage, ich mache da jetzt so eine Therapie, die ist, so heißt da so, IRRT und so, ist das alles in Ordnung oder müsste das irgendwie zugezahlt werden oder wie ist das mit den...
Genauso die Methode an sich ist jetzt gerade von gesetzlichen Krankenkassen nicht als ein spezifisches Verfahren wie die großen Therapieschulen zugelassen, wird aber immer eingebettet in eine Psychotherapie, die ganz regulär über die gesetzliche oder private Krankenversicherung gezahlt wird. Insofern ist es im Grunde genommen eben wie ein Zusatz. Therapiemethode, die eingebettet ist in eine Therapie, die anerkannt ist, mhm, über die Krankenkassen.
Okay, also wie eine Technik, die man anwendet, sozusagen, genau, im therapeutischen Prozess.
Ja.
Aha, okay.
Ja.
Also keine Probleme, wenn man das erwähnen würde, dass dann die Krankenkasse das nicht bezahlt oder irgendwie sowas. Das ist ja immer wichtig für Patienten. Kriege ich, mhm, das alles auch erstattet? Ist das alles auch okay?
Ja.
Gibt es da wissenschaftliche Wirkungsnachweise? Also haben wir da irgendwas, was Studien... Wie gut es hilft sozusagen?
Ja, also die Methode wurde so ab den 1980er Jahren von Mervyn Schmucker entwickelt, der mittlerweile in Dresden da eben auch ein Zentrum hat, wo die angewendet wird oder verfügbar ist. Es gibt verschiedene weitere Zentren in Deutschland, in Hamburg, Wiesbaden, auch in der Schweiz, wo im Grunde genommen ein bisschen großflächiger Therapeuten, die diese Methode anwenden, zur Verfügung stehen und eben auch in manchen stationären Kliniken, wo Menschen mit der Zusatzausbildung arbeiten. Und eigentlich ist seitdem, so ab den 1990er Jahren, immer auch Studien oder wissenschaftliche Fundierung da mitgelaufen, dass eigentlich schon recht langjährig jetzt eben auch verschiedenste Forschungsergebnisse vorliegen, dass die Methode ähnlich wie andere traumatherapeutische Methoden wirkt. Es gibt in manchen Studien die Befunde, dass es gerade eben, weil es viel mit diesen Schemata arbeitet, in Bezug auf Emotionen von Wut oder Scham noch mal ein bisschen bessere Effekte erzielt als die Methoden, die sich hauptsächlich mit den Angstemotionen beschäftigen.
Mhm. Ah, das ist interessant. Ja. Weil das ist ja schon ein wichtiges Kriterium. Gerade bei Ohnmachtserleben und bei möglichen Gewalterfahrungen ist ja immer auch Scham und das Gefühl, eben, ich habe nicht bestanden in der Situation mit dabei. Möglicherweise also nur Angst wird nicht immer die einzige Emotion sein, nehme ich an. Ja.
Nee, meistens nicht.
Genau. Ja, sehr interessant. Also, wenn ich das jetzt lernen wollen würde als Therapeutin, wo würde ich mich da hinwenden? Haben Sie da Ideen oder muss man, da gibt es irgendwie so einen übergeordneten, weiß ich nicht, Gruppe, da, wo man hinschreiben könnte, ich möchte die Ausbildung machen oder so?
Genau, also ich glaube, die einfachste Strategie wäre eben IRRT einfach einzugeben bei Google und dann werden diese Zentren, wo es möglich ist, zum einen diese Qualifikation zu machen, aber eben auch Patienten sich hinwenden können, die Therapiebedarf haben, angezeigt. Und da ist es vielleicht dann eher die Frage, wo ist irgendwie in Wohnortnähe da was verfügbar. Ich glaube, in Wiesbaden im IRRT-Zentrum gibt es sogar auch Online-Seminare, die man relativ einfach dann ja von verschiedensten Standorten besuchen könnte.
Ah, genau. Das ist auch heutzutage ja ein wertvoller Hinweis. Mhm. Genau. Also heißt, als Patient oder Patientin kann ich mich da auch schlau machen, wo in meiner Nähe vielleicht Leute sind oder bei den Zentren fragen, wo dann Therapeuten sind, die das anbieten?
Mhm, genau.
Und wenn ich jetzt die Ausbildung machen wollte, wie lange dauert das? Also nur mal für alle, die jetzt interessierte Profis, die uns zuhören und sagen, oh, das hört sich gut an, das will ich machen.
Es kommt ein bisschen drauf an, wie schnell man dann auch die Fälle, die man eben für die Supervision braucht, zusammen hat oder ob sich eben die Patienten, die man gerade sieht, eignen, diese Methode zu üben. Ansonsten die Theorie ist meistens so in 4 bis 6 Wochenendseminaren ganz gut abzudecken. Da gibt's auch gute Begleitliteratur. Genau, und dann sind es eben 12 Sitzungen mit Patienten, die supervidiert werden und dann nochmal eine Selbsterfahrung, wo man entweder irgendein gravierendes Ereignis, das einem selber widerfahren ist oder irgendwelche anderen inneren Schemata dann konfrontiert und die eigene Erfahrung macht, wie es ist, diese Bilder in sich zu entwickeln.
Mhm. Ja, sehr wertvoll. Die aber supervidiert, nur für alle, die das nicht wissen sollten, heißt, dass jemand nochmal von außen sozusagen guckt, ob die Therapeutin, die das jetzt übt, das auch gut macht mit dem Patienten sozusagen oder der Patientin. Okay. So, dann haben wir ja immer einen Buchtipp, den wir gerne hören würden von unseren ExpertInnen. Vielleicht geben Sie uns einmal einen Tipp. Was sollen wir denn lesen?
Buchtipp.
Gerne. Da empfehle ich das Praxishandbuch IRRT, Imagery, Rescripting and Reprocessing Therapy bei Trauma-Folgestörungen, Angst, Depression und Trauer. Das ist geschrieben von Mervyn Schmucker und Rolf Köster und im Klett-Cotta Verlag erschienen.
Und gibt es vielleicht auch noch einen Tipp für alle, die sehr wissenschaftlich interessiert sind, noch was, irgendwann eine Studie oder ein zusammengefasste Reviews oder so zu lesen zu dem Thema?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Genau, da empfehle ich eine Studie von Holmes, Arndt und Schmucker von 2007. Die ist im Journal of Behavior and Experimental Psychiatry entstanden. Und da geht es um die Imagery Rescripting Effektivität bei posttraumatischer Belastungsstörung, auch bei sozialer Phobie, Zwangsstörungen, Depressionen, Bulimie, Suizidalität und Persönlichkeitsstörungen. Die ist recht umfangreich und auf jeden Fall empfehlenswert.
Und vielleicht interessant, dass die Therapieform auch für andere Themen wichtig ist. Das kommt ja bei der Studie vielleicht auch nochmal. Sehr schön. Ja, und jetzt eine persönliche Frage. Mit wem haben wir das denn so auf der privaten, persönlichen Ebene hier zu tun, mit der Frau Hahnberg? Da fragen wir immer unsere Podcast-TeilnehmerInnen, ob die vielleicht noch was Interessantes von sich erzählen mögen.
Persönliche Frage.
Ja, ich kann gerne ein bisschen auch amüsanten Fakt erzählen. Und zwar bin ich passionierte Bahnfahrerin, trotz aller Problematiken, die es bei der Bahn ja so gibt. Und wirklich sehr gerne in diversen Zügen unterwegs und habe für mich in den letzten Jahren auch das Reisen durch Europa im Zug entdeckt. Insofern kann ich das empfehlen, auch wenn es vielleicht für manchen absurd wirkt.
Das ist ja voll witzig, weil vielleicht sollten wir fragen, ob die Deutsche Bahn unseren Podcast senden möchte, weil ich glaube, das würde denen sehr helfen.
Möglicherweise.
Vielen Dank.
Danke auch.
Das war Psyche Today, der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.